Gesundheit. Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur Böbber-Scheinwick möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als KommunikationsexpertInnen eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Healthcare Espresso. Das ist heute die Nummer 52 und heute bin ich, Anita, wieder eure Moderatorin und habe zwei Gäste mit dabei, Yvonne und Thorsten. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, Yvonne, es ist noch gar nicht so lange her, dass wir die erste Folge mit dir veröffentlicht haben und es ist echt schön, dass wir dich direkt wieder für eine zweite Folge gewinnen konnten. Damals ging es um das Thema Agentur versus Unternehmen und du hast uns gemeinsam mit Alicia und Thorsten eben Einblicke gegeben, da du beide Welten erlebt hast. Aber du bist jetzt bei uns in der Agentur weiterhin und wir bleiben heute auch auf der Agenturseite und sprechen über die internationale Healthcare PR, wo du ja eben das Team in Berlin leitest. Vielleicht möchtest du einfach dazu ein paar Worte sagen und dann würde ich auch direkt zu meiner ersten Frage übergehen.
Sehr gerne. Also seit vielen Jahren hat die Böbber-Scheinwick-Gruppe ein internationales PR- und Kommunikationsteam für die Gesundheitskommunikation in Deutschland. Der Unterschied, der wichtigste Unterschied von diesem Team versus der anderen Teams ist, dass wir uns um internationale Kunden kümmern, die primär irgendwo in Europa ihren Sitz haben. Und die anderen Kollegen arbeiten für das deutsche Geschäft der jeweiligen Organisationen. Und ich kümmere mich mit meinem Team primär darum, dass wir den globalen Headquartern, ich glaube, das Wort kann man jetzt schon nutzen, kennt jeder, die unterstützen in der strategischen Ausarbeitung der Kommunikationsplanung. Und diese wird dann weitergegeben in die Landesorganisation, um sie dort umzusetzen. Also wir machen eine strategische Beratung der Zentrale.
Und vielleicht um nochmal das Thema, was heißt es, international zu arbeiten, nochmal da ein bisschen tiefer ins Detail zu steigen. Also gibt es ja Unterschiede in der Art und Weise, wie man das macht. Du sagst, wir arbeiten hier Strategien aus. Wer macht dann die Adaption? Es gibt ja auch vielleicht Agenturen, die das dann eher als internationale PR sehen, dass die halt eben die Materialien adaptieren. Könntest du da nochmal die beiden Seiten beleuchten, die Unterschiede und ja noch tiefer quasi in Details gehen, was ihr da konkret dann auch macht.
Genau, also die Firmenzentrale ist ja dort, wo neue Produkte entwickelt werden, der Ursprung sozusagen des Produkts ist und die haben einen Partner auch in der Kommunikation. Mit diesen Kolleginnen und Kollegen in diesen weltweit agierenden Unternehmen, diese beraten wir und denken uns zusammen mit denen aus, wie kann die Einführung dieses Produktes in den jeweiligen Ländern aussehen. Schon weit vor der Produkteinführung sind wir auf den Kongressen und begleiten die Kommunikation der Daten, die für die Zulassung erhoben werden. Das heißt, wir sind viel, viel früher involviert in die Gesundheitskommunikation als Länder, weil schon vor der Einführung eines Produktes die Ärzteschaft darüber informiert wird, was kommt demnächst und das begleiten wir. In den Ländern wird der lokale Launch begleitet von den Landesorganisationen, den Landesagenturen meistens. Und dafür sind wir dann zuständig. Gibt es dann eine tolle Toolbox, Factsheets, alles in Englisch, weil die globale Kommunikation in Englisch läuft. Und die werden dann übersetzt und an die Zielgruppen in den Ländern verteilt. Und wir sind sozusagen die, die am Anfang stehen, die Positionierung ausdenken, zusammen mit den globalen Kollegen im Unternehmen und die lokale Implementierung, wie zum Beispiel in Deutschland, da befinden wir uns ja, macht dann eine deutsche Agentur.
Ich glaube, was man vielleicht sagen muss, wenn die geneigten Hörerinnen und Hörer mit verschiedenen Agenturen sprechen, vielleicht wenn sie eben Interesse haben, bei den Agenturen zu arbeiten, muss man ein bisschen nachfragen, weil logischerweise, wenn jemand sagt, wir arbeiten international, muss man echt nachfragen, weil viele interpretieren dann so, wir arbeiten international, weil wir mit internationalen Kollegen die Programme für Deutschland adaptieren und umsetzen. Ja, Das ist das eine. Das bezeichnen wir jetzt nicht als international arbeiten, sondern das bezeichnen wir als lokale Arbeit. Das heißt, wir schauen, wie können wir für den jetzt hier deutschen Markt die entsprechenden Rahmenbedingungen umsetzen oder das entsprechende Toolkit adaptieren oder umsetzen, damit es im deutschen Markt funktioniert. Das ist für uns nicht international arbeiten, sondern, wie Yvonne gerade eben gesagt hat, das Team arbeitet wirklich sozusagen rein auf der globalen, internationalen Ebene, sprich, die versuchen, eben einen entsprechenden gemeinsamen Nenner zu finden, der logischerweise zum Produkt passt, zur Aufgabenstellung passt, der aber prinzipiell in mehreren Ländern gleichzeitig auch funktionieren kann. Also sprich, es ist ein komplett anderes Arbeiten und es sind auch komplett andere, in Anführungszeichen, Ergebnisse, die da rauskommen, weil wenn wir uns für den deutschen Markt überlegen, schauen wir nur nach Deutschland. Das globale Team muss logischerweise auch schauen, kann das auch in Frankreich funktionieren, in Italien oder in Südamerika, Südafrika, USA, je nachdem, wie der Auftrag ist. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, wo man halt ein bisschen nachfragen muss.
Vielleicht ist es eine sehr spezifische Frage, aber ich arbeite ja im nationalen Team und ich habe ja auch ein paar Produktlaunches schon miterlebt. Ich meine, wir fangen ja auch schon früh an, wenn wir wissen, ein Produkt kommt jetzt 2025, 2026. Aber Yvonne, wann fängt ihr an in eurem Team?
Also Standards sind auch 2 Jahre vorher, teilweise 3 bis 4, je nachdem, wie viel wir noch begleiten in der Rekrutierung für die Phase 3 der Produktzulassung. Das ist ja auch eine Form von Kommunikation, die wir als PR- und Kommunikationsagentur mit begleiten. Also es kann schon viel, viel früher sein, als dass man schon eine Gewissheit hat, dass das Produkt das Licht der Welt erblickt. Also das kommt ein bisschen drauf an, was der Auftrag ist. Aber das Gros unserer Arbeit ist die Begleitung der letzten Forschungsstufe in der Kommunikation der Studiendaten, die dann genutzt wird, um bei EMA oder FDA, den großen regulatorischen Behörden, die Zulassung zu beantragen. Das heißt, die Datenkommunikation, die Begleitung dieses Zulassungsprozesses, dann der große Meilenstein, dass die Zulassungsbehörde gesagt hat, super, das ist ein Produkt, was unbedingt dem Patienten zugutekommen soll. Wir genehmigen die Zulassung und dann begleiten wir häufig den Launch des Produktes und so ungefähr 3 bis 5 Jahre danach, wo immer noch neue Daten kommen, wo man mehr Wissen sammelt über das Produkt und all dieses begleiten wir mit Kommunikationsmaterialien, die dann von euch im Land kommuniziert werden, aber auch auf globaler Ebene. Also meistens ist es so, dass wir fast schon parallel versuchen, diese wichtigen Informationen an den Mann und die Frau zu bringen. Bei uns sind primär das natürlich die Ärzteschaft, die das erfahren muss. Und da arbeiten wir Hand in Hand und so zeitlich eng wie möglich auf der globalen Ebene mit den Ländern zusammen, dass wir die gleichen Sachen zur gleichen Zeit kommunizieren können. Aber wir sind die Vorbereiter. Wir sind die Ersten, die die Daten sehen, sie in die Kommunikation umwandeln und dann verteilen zu Ländern, dass ihr dann schnell übersetzen könnt und die dann auch in den Ländern kommunizieren können. Das ist so der Prozess und die Hauptarbeit.
Yvonne, du hast gerade eure Arbeit angesprochen bezüglich Ärzte, aber nicht um da einen falschen Eindruck zu erwecken sozusagen. Ihr macht auf internationaler Ebene auch Kommunikation für verschiedene Erkrankungen, Indikationen und da eben auch spezifische Aktivitäten, weil ihr habt ja gerade, ich glaube auch im Bereich MS, auch verschiedene Aktivitäten, die auch auf Social Media laufen, auch auf internationaler Ebene, ne?
Genau, also jeder, der in der Kommunikation arbeitet, kennt, glaube ich, so die Standards, dass man eine Pressekonferenz organisiert bei einem Kongress oder eine Pressemitteilung versendet. Das machen wir auch alles. Aber die Welt hat sich ein bisschen verändert. Die Patientenstimme ist ganz wichtig und auch die Patienteninformation ist ganz wichtig, damit man die Materialien an die Hand gibt, dass sie wissen, worum geht's eigentlich bei ihrer Erkrankung? Was für Optionen haben sie in ihrer Behandlung? Wir reden dann nicht über die Produkte selber, sondern über die generellen Möglichkeiten des Behandlungsblumenstraußes. Du hast ein gutes Beispiel genannt, und zwar haben wir angefangen für Kunden, Patienten, die sehr aktiv sind auf den sozialen Medien, sogenannte Patient Influencer, also genauso wie es für Konsumprodukte Influencer gibt, die die neueste Kosmetik oder den neuen Backofen testen, gibt es Patienten, die sich aus ihrem eigenen meist Leidensweg heraus und dass sie wenig Informationen gefunden haben, die ihnen weitergeholfen haben in ihrem Weg, sich an die Krankheit heranzuarbeiten, sagen, ich teile mein Wissen und mache das auf Social Media. Und diese Patienten, mit denen sind wir eine Partnerschaft eingegangen und die haben dann uns unterstützt, zu den Erkrankungen Kommunikation zu betreiben auf den sozialen Medien.
Ich glaube, das Spannende daran fand ich auch, dass es logischerweise in unterschiedlichen Ländern auch unterschiedliche Herausforderungen für die einzelnen Patienten gibt. Also neben den Herausforderungen, die durch die Erkrankung selbst kommen, gibt es ja aber auch noch andere Herausforderungen, die gesellschaftlicher Natur sind oder vom System her rühren. Von daher gesehen fand ich eben das ganz spannend, da eben auch die entsprechenden Unterschiede zu sehen und auch zu verstehen.
Ja, ich weiß auch noch, das wurde bei uns auch in unserem Team-Meeting mal vorgestellt als Case. Und ich fand das total spannend, auch richtig cool, wie ihr das gemacht hattet. Da denkt man auch darüber natürlich nach, weil ich dann die Deutschlandperspektive habe, wie das in anderen Ländern funktioniert. Würde das denn überhaupt bei uns auf Social so funktionieren oder müsste man das vielleicht doch ein bisschen anders machen? Weil ich weiß, Susanne wollte mit mir unbedingt sprechen. Ich so, ich hänge noch im Teammeeting, ich kann nicht, ich wollte da gar nicht raus, weil das so spannend alles war. Von daher echt eine coole Geschichte auf jeden Fall.
Ja, und auch wie die Patienten dazu kommen, dann wirklich auf sozialen Medien sich als Gesprächspartner anzubieten für andere Patienten und Betroffene, sind ja auch teilweise die Familie, die versucht, sich Informationen zu besorgen, wenn der Patient noch nicht so bereit dazu ist, über die Erkrankung zu sprechen. Und das ist wie eine digitale Selbsthilfegruppe so ein bisschen. Aber durch die Globalisierung, dass man zu allem Zugang hat, ermöglicht es natürlich dem Patienten wirklich dann eine sehr holistische Perspektive, sich zu erarbeiten über unterschiedliche Sprecher in unterschiedlichen Themen. Ja.
Jetzt sind wir ein bisschen, naja, nicht weggekommen. Das ist ja auch ein Teil davon, was wir in dieser Folge besprechen möchten. Aber vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Weil die Frage, die ich mir gestellt habe, als wir grundsätzlich über das Thema gesprochen haben, wie kommt es denn dazu, wenn wir globale Kunden betreuen, dass wir das aus Deutschland heraus machen? Weil in meinem Kopf, global, international, da kommen eher Städte zum Beispiel in meinem Kopf, London, New York etc. Aber wir sind hier in Deutschland, haben ganz viele Kunden. Wie kommt es denn dazu?
Nur kurz zur Historie. Die Frage haben sich Rachel und ich vor Jahren gestellt. Rachel ist unsere Verantwortliche für die Gesundheitskommunikation auf europäischer Ebene. Und ich weiß noch, wir waren zusammen irgendwo, keine Ahnung, auf irgendeinem Meeting. Und dann ging es auch eben darum. Und wir haben uns dann hinterher unterhalten und haben eben gesagt, ja, warum haben wir eigentlich Teams, die global arbeiten, nur in London oder New York? Ja, genau die Frage, die du gestellt hast eben, Anita. Und dann haben wir eben gesagt, das könnten wir doch ändern. To make a long story short, das haben wir geändert und sind jetzt sozusagen in der Lage, globale Etats zu betreuen aus sogenannten Hubs, die wir eben haben. Jetzt in Bezug auf Europa ist London auch noch eine, ist klar. Das hatte damals auch viel mit der Sprache zu tun, weil halt Englisch, ne? London ist klar und wir sind dann eben nachgezogen mit Frankfurt damals noch. Dann kam Brüssel auch noch im Hinblick auf Public Affairs, weil da halt eben Europäisches Parlament etc. Und dann haben wir jetzt auch noch einen Hub in Genf, weil da einige Kolleginnen und Kollegen sitzen, die auf globaler Ebene arbeiten. Aber das sind auch, beziehungsweise es bedarf ja auch eben bestimmten Voraussetzungen. Und da kann Yvonne gleich mal erzählen, wie ihr Team ausschaut, weil das ist, die arbeiten nicht nur global und international, weil die sind es auch.
Genau, also ich sage immer, ich habe so ein bisschen ein Kollektiv aus den United Nations in klein in meinem Team. Mein Werkstudent kommt aus Peru, mein Senior Manager, der auch ein PhD hat, kommt aus Amerika. Sie macht viel Scientific Kommunikation, aber auch die ganz klassische Kundenberatung. Ich habe jemanden aus den UK, aus dem schönen Edinburgh, eine feurige Spanierin, jemand aus Paris. Also wir sind wirklich ein total internationales Team, wo die internationale Beteiligung Beteiligung überwiegt. Also wir sind 80% aus aller Länder und 20% aus Deutschland. Und diese Mixtur schon hilft uns, die haben natürlich alle schon irgendwo vorher gearbeitet, diese Internationalität auch in dem Wissen über die Kommunikationsregeln in den jeweiligen Ländern schon mitzubringen. Man muss in der globalen Arbeit wissen, wie man kommunizieren darf in Amerika versus in Europa versus in Asien. Ich habe selber 5 Jahre in Asien gelebt und habe da viel Erfahrung panasiatisch sammeln können, wie dort PR und Kommunikation für Gesundheitsunternehmen erfolgen muss, damit sie im Land erfolgreich sind. Und diese Vielfältigkeit im Team macht uns erfolgreich. Und wie Thorsten richtig gesagt hat, und wenn unsere Wissen nicht ausreicht, arbeiten wir ganz eng mit den Kollegen aus London, Brüssel und Genf zusammen und formen dann über diese 4 Büros verteilt in Europa ein Team. Aber ich glaube, auch ein weiterer wichtiger Grund, den man hier erwähnen sollte, ist, Europa und speziell Deutschland ist die Wiege von ganz, ganz vielen Pharmaunternehmen, die alle in einer Apotheke häufig gegründet wurden, vor über 150 Jahren und zu einem Weltkonzern geworden sind. Und ich hoffe, wir erinnern uns alle noch an die Geschäftsmodalitäten vor Corona, eine örtliche Nähe zwischen Agentur und Unternehmen, der die Agentur mit einem Auftrag beginnt und dann mal persönlich in einem Raum zusammenzusitzen und eine Strategie auszuarbeiten, das ist ganz wichtig. Da kommen wir so langsam wieder hin und deswegen ist es hervorragend, dass wir so nah an den Kunden sitzen und niemand durch die Gegend fliegen muss, sondern wir einfach mit der Deutschen Bahn zum Standort fahren können und auch live mit den globalen Kollegen im Unternehmen zusammenarbeiten können. Und das ist auch ein Teil unseres Vorteils, sicher gegenüber dann einer Agentur, die in New York sitzt. Europäische Unternehmen freuen sich, dass sie auch mal uns treffen können.
Alleine, glaube ich, auch die Zeitverschiebung dann, was halt in diesem Fall nicht stattfindet, oder selbst wenn das dann ein Unternehmen mit Headquarters in London ist, hat man dann nur die 1 Stunde und nicht 8 Stunden Zeitunterschied, wo dann halt doch dann zu Verzögerungen kommt oder ja, weil es einfach anders nicht geht oder jemand dann nicht nachts arbeiten muss. So ist es natürlich deutlich einfacher dann auch für euch.
Ja. Yvonne, welche Voraussetzungen müsste ich denn haben, wenn ich jetzt eben sagen will, oh, das interessiert mich, da will ich bei euch mal mitarbeiten. Was ist mandatory sozusagen?
Na, neben dem absoluten essentiellen Feuer und Flamme für die Gesundheitskommunikation ist es natürlich absolut essentiell, ein sehr, sehr gutes Englisch mitzubringen. Und je nach Interesse hat man entweder einen wissenschaftlichen Hintergrund, wenn man die Wissenschaftskommunikation macht und dann auch tatsächlich wissenschaftliche Texte verfasst, oder einen Business-Hintergrund oder einen Bio- oder Chemie-Hintergrund und sich dann die Kommunikation erarbeitet. Es gibt natürlich mittlerweile gesundheitskommunikationsspezifische Studiengänge. Die sind natürlich noch viel besser, aber es gibt auch viele Quereinsteiger bei uns. Das ist auch nicht ungewöhnlich, weil man sich ja sehr tief in die Produktspezifika einarbeiten muss und deswegen ist es häufig auch sehr hilfreich, einen naturwissenschaftlichen Hintergrund mitzubringen. Also recht vielfältig.
Und man braucht doch, glaube ich, auch ein bisschen, ich will nicht sagen Fingerspitzengefühl, aber man muss sich ja auf unterschiedliche kulturelle Begebenheiten einstellen können. Ne? Weil ich glaube schon, es macht einen Unterschied, ob man nur im Day-to-Day-Business mit jemanden aus Asien zu tun hat oder jemanden aus Deutschland zu tun hat oder jemanden aus Italien oder USA. Und das muss man ja alles irgendwie unter einen Hut bringen. Also man muss die alle eben auch verstehen können und darauf eingehen können, richtig?
Absolut. Aber das testen wir sozusagen im Kleinen schon innerhalb des Teams. Auch dort kommt Lateinamerika, der Mitteleuropäer und der Nordeuropäer zusammen und versucht gemeinsam dann ein gutes Teamverständnis zu haben. Und das müssen wir natürlich auch abbilden in der Interaktion mit unseren Kunden und dann in den großen Veranstaltungen, wie jetzt große internationale Kongresse, wo wir auf Medienvertreter der ganzen Welt treffen und versuchen müssen, deren Bedarf und deren Spezifitäten dann so gut wie möglich zu adressieren. Absolut. Also diese kulturelle Sensibilität und Verständnis für den internationalen Kontext der Arbeit, dieser Presse- und Medienarbeit, da muss auf jeden Fall da sein. Und natürlich, wenn man als Trainee einsteigt, kriegt man das beigebracht und läuft mit und lernt von den anderen. Aber wenn man jetzt schon ein bisschen Berufserfahrung mitbringt und bisher nur in einem reinen Landessetting gearbeitet hat, egal woher, also kann ja auch Spanisch oder Italienisch oder türkisch sein, dann muss man sich das in der praktischen Arbeit dann mit erarbeiten und abschauen von den Kollegen, auf jeden Fall.
Ich finde diesen Aspekt sehr interessant, dass man eben auf die kulturellen Unterschiede auch nochmal achten muss, weil in unserer Arbeit jetzt bei den nationalen Geschichten hast du zwar unterschiedliche Persönlichkeiten, worauf du dich als Berater oder Beraterin einstellen musst, aber wir haben alle einen Hintergrund aus Deutschland oder sind halt hier eben sozialisiert. Deswegen weiß man so ungefähr, was einem erwartet oder was eben wichtig ist. Hast du ein paar konkrete Beispiele? Was hast du schon mal so erlebt? Oder auch wenn du sagst, du hast 5 Jahre mal in Asien gelebt, was waren denn da so große Unterschiede, womit du vielleicht auch gar nicht gerechnet hättest am Anfang?
Na, ich glaube, da kann man wirklich auch vom Privaten sehr gut in die Geschäftswelt eine Analogie führen. Ich glaube, wir sind innerhalb des deutschen Settings sehr bekannt dafür, dass wir sehr direkt sind im Feedback geben, im Richtungsweisen. Da gibt's immer einen Plan und man sagt auch, man bringt die Sachen auf den Punkt und auf den Tisch und da werden sie dann diskutiert. Versus in Asien darf ja keiner sein Gesicht verlieren. Man klärt, sage ich mal, die Rahmenbedingungen live miteinander ab, aber wenn es dann so ein bisschen in den Dialog geht, um Positionen auszutauschen und ich will nicht sagen, man streitet sich um Themen, aber wenn man wirklich sehr unterschiedliche Positionen hat, macht man das nicht vor anderen, sondern geht man in den direkten Dialog mit der Person, um zu verstehen, wo sind deine Bedenken zu dem Thema, wie können wir das dem Team, in dem wir zusammenarbeiten, gut rüberbringen, was sind die Argumente und wie kann ich dich dabei unterstützen, dass wir auch wirklich zu unserem Ziel kommen. Das macht man nicht in der großen Gruppe, das macht man dann besser im One-on-One. Ich kann ein zweites Beispiel nennen, dass meine Zusammenarbeit jetzt mit einem internationalen Team in einem deutsch verwurzelten Unternehmen anders ist, als wenn ich das mit einem Team habe in Dänemark zum Beispiel. Weil auch dort, je nachdem, wo die Firma ihren Hauptsitz hat, gibt es einen kulturellen Unterschied, wie die Zusammenarbeit innerhalb des Kunden abläuft. Und da muss man sich anpassen, um in diesem leicht nuanciert anderen Setting auch besser mit seinen Ansprechpartnern zu arbeiten und innerhalb der Organisation dort seine Pläne und Kampagnen gut zu positionieren, um dann ja erfolgsversprechend hoffentlich weiterzuarbeiten.
Nur eine kurze Anekdote zu dem, was du gesagt hast, wie Rachel und ich eben damals überlegt haben, ja, wir sollten auch einen Hub aus Deutschland machen und haben damit angefangen, haben wir beide, also ich dann eben auch, logischerweise eben auch dann eben global gearbeitet, weil irgendeiner muss ja damit anfangen. Und da war auch das, was eben Yvonne gerade gesagt hat, auch im Hinblick auf die Kulturen, es war damals eben ein großes amerikanisches Unternehmen, für das wir gearbeitet haben, global. Und dann bin ich relativ schnell dazu übergegangen, genau was Yvonne gerade eben gesagt hat, wenn es die ersten Vorstellungen gab in Teams, ob nur beim Kunden oder auch eben intern bei uns, habe ich immer eben hinzugesagt, ich bin Deutsch und das heißt, wir sind immer sehr direkt und legen alles auf den Tisch. Wir wollen damit niemanden angreifen, nur um das vornherein schon mal eben zu sagen und dann grinsten schon einige und um es sehr plastisch zu machen, habe ich dann eben gesagt, die englisch sprechenden Kulturen unterscheiden ja zwischen Problem und Issue. Das haben wir so eigentlich gar nicht und dann habe ich immer eben gesagt bei der Intro, just to give an example, I'm German, I don't have issues, I have problems. Oh, und dann haben alle anderen eben auch gleich eben gegrinst und gelacht, das schon gleich geframed sozusagen, dass nicht, wenn ich da irgendwie rumpolter, sich irgendeiner auf den Schlips getreten fühlt, aber ich wäre persönlich sehr vorsichtig, wenn ich mit im asiatischen Raum arbeiten müsste. Ich glaube, da müsste ich mich sehr umgewöhnen.
Ja. Mir ist auch aufgefallen, als ich in Boston war letztes Jahr, da durfte ich auch mal bei Kundenterminen einfach mithören, um zu wissen, wie das alles abläuft. Und die machen so viel Smalltalk am Anfang und ich war irgendwann so irritiert, so Leute, kommt jetzt einfach mal zum Punkt, wir sind hier nicht zum Quatschen. Aber es hat wirklich ewig gedauert und die haben über Sachen gesprochen, die ich jetzt mit meinen Kunden nicht unbedingt besprechen würde. Da habe ich mich auch ein bisschen gewundert. Aber gut, wir sind alle anders. Die Deutschen sind auch immer sehr zackig und sehr direkt und ich finde es gut, wenn man das auch anmoderiert, dann weiß das jeder, wie man das einzuordnen ist. Gut, vielleicht eine letzte Frage an dich, Yvonne. Was macht dir an deiner Arbeit im internationalen Team besonders viel Spaß?
Es gibt so zwei Hauptthemen. Ich liebe es, in internationalen Teams zu arbeiten, weil man so viele unterschiedliche Aspekte jeden Tag lernt, nicht nur kulturell, sondern einfach auch inhaltlich. Und umso diverser so ein Team zusammengestellt ist, mit dem man zusammenarbeitet, umso mehr wächst man damit auch persönlich. Das finde ich ganz spannend und toll und erlebe da auch immer wieder Aha-Moment, wo ich sage, oh, das wusste ich noch nicht über deine Kultur oder deine Zusammenarbeit oder über deine Zielgruppe. Das ist einfach sehr bereichernd. Es gibt viel Neues. Und der zweite Aspekt, in der globalen Arbeit sind wir einfach ein paar Schritte voraus von der lokalen Arbeit und Innovationen so früh zu sehen, viele Dinge, die wir vorbereiten, sind noch nicht mal spruchreif im öffentlichen Bereich. Die meisten Unternehmen, die wir betreuen, sind an der Börse. Informationen müssen, wenn sie den Listenpreis dieses Unternehmens verändern können, immer sehr schnell gegeben werden. Aber irgendjemand muss diese Informationen ja vorbereiten. Das sind dann wir und wir haben Einblicke in Innovationen, die vorbereitet werden, die hoffentlich das Licht der Welt erblicken, aber schon ziemlich weit früh. Und ich finde die Gesundheitskommunikation super faszinierend und da wirklich so an dem Puls ganz früh dabei zu sein und zu sehen, was da Tolles entwickelt wird, das finde ich mega spannend.
Also ich glaube, wenn nach dieser Antwort jetzt niemand von den Zuhörerinnen dafür brennt, sich in deinem Team zu bewerben und internationale PR zu machen, dann weiß ich auch nicht, weil mich hättest du jetzt überzeugt, aber ich mag ja meine Teams sehr. Gut, dann sind wir tatsächlich am Ende von unserer Folge und es bleibt nur noch unser Outro-Format übrig, nämlich eine Frage, drei Antworten. Und da wir eh schon im International Setting sind, möchte ich gern von euch wissen, welche Fremdsprache wolltet ihr immer schon lernen?
Also ich habe ja 5 Jahre in Asien verbracht und in Singapur gelebt, wo man mit Englisch ganz prima durchkommt. Aber ich habe mich wirklich im Nachhinein sehr geärgert, dass ich nicht so ein bisschen Basic Chinesisch mir raufgeschafft habe. Das ist zwar super kompliziert und ich habe es versucht auch in so einem Abendkurs dann in Deutschland zu lernen. Aber das war dann wirklich ein bisschen zu spät. Man muss einfach sprechen und das kann man da ja mit jedem zweiten Taxifahrer. Also das hat mich so ein bisschen geärgert, dass ich diese Chance nicht genutzt habe.
Also ich muss sagen, ich wünschte, ich könnte noch all die Sprachen sprechen, die ich mal gelernt habe. Also Englisch geht ja noch, aber ich habe in der Tat in der Schule eben auch Latein nur 1,5 Jahre, aber das spricht man ja nicht, aber auch Französisch und Italienisch gelernt. Und denke heute mit Wehmut dran zurück, dass ich mich sowohl auf Englisch, Französisch und Italienisch unterhalten konnte, von dem ist heute nichts mehr geblieben, muss ich leider gestehen. Was ich aber auch faszinierend fand, weil das hatte meine Schwester mal 2 Jahre an der Schule, Russisch. Da habe ich auch immer gedacht, das klingt auch sehr interessant. Aber prinzipiell, ja, wäre ich schon froh, wenn ich entweder Französisch oder Italienisch noch richtig sprechen könnte, aber. Und bei dir?
Also bei Französisch kann ich mich anschließen. Ich glaube, wenn ich mal in Frankreich bin, dann kann ich das ganz gut. Ich hatte in der Schule auch Französisch und in der Uni habe ich dann auch nochmal Kurse genommen, aber wenn man das nicht jeden Tag nutzt, dann ist es auch natürlich nicht so drin. Man muss aber auch sagen, ich glaube, meine eigenen Erwartungen an mich selbst sind da auch ein bisschen zu hoch, weil ich dreisprachig aufgewachsen bin und ich kann zwischen den dreien sehr gut, sehr schnell wechseln und da nervt es mich einfach, wenn ich das beim Französischen nicht kann. Aber vielleicht kommt es irgendwann nochmal. Mal schauen. Ja, dann vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Das war die 52. Folge heute und vielleicht treffen wir uns nochmal für eine weitere Folge in dieser Runde.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Danke euch. Tschüss.
Ciao.
Kannst du dir vorstellen, in der Gesundheitskommunikation zu arbeiten? Wir sind immer auf der Suche nach neuen Talenten und freuen uns auf deine Bewerbung. Unsere aktuellen Stellenausschreibungen findest du auf unserer Webseite weberschendwick.de.